Eldoradio Podcast. Schrebergarten. Schrebergast heute.
Heute Abend ist unser Studiogast, der Herr Rüdiger Paul. Er ist Apotheker im Unruhestand und will uns ein bisschen was erzählen zu seinem Berufsleben und zu allem dem, was ein Apotheker so antreibt. Schönen guten Abend, Herr Paul.
Guten Abend, Herr Paul.
Ja, das ist schön, ne? Wir haben wieder mal den gleichen Nachnamen. Wie seltsam aber auch. Ja, wir sollten es vielleicht kurz erwähnen, der Herr Rüdiger Paul ist der Vater vom Norbert und deswegen darf ich das Interview heute Abend führen, sonst wäre das Ganze viel zu familiär und außerdem ist er vorbelastet, er kennt die ganze Geschichte von ihrem Leben. Kein Wunder, ne?
Tja.
Ja, Sie sind ja schon in Ruhestand gegangen,
so ist
soweit
es,
ich das ja. weiß. Sie sind aber immer noch tätig als Apotheker, so ab und an. Sie helfen noch aus und haben sich natürlich ganz viele Jahre in Ihrem Berufsleben mit Medizin eigentlich beschäftigt. Wie kommt man eigentlich als junger Mensch darauf, wann war das? Kurz nach dem Krieg, denke ich?
Ja, ein bisschen schon mehr nach dem Krieg. Das war im Jahr 1964, als ich mich da endgültig für entschieden habe.
Da waren Sie wie alt?
21.
Ah, ja.
Oder okay. Kurz bevor 21, ja.
Ja. Mhm. Da waren die großen Wirren des Zweiten Weltkriegs eigentlich schon vorbei.
Die waren vorbei.
Also Sie haben das als Kind sicherlich noch mitbekriegt, die kaputten Städte.
Aber ganz gewiss, klar. Ich bin im Grunde, nachdem wir also vertrieben worden sind, wir kommen aus den Ostgebieten, sind wir in Düsseldorf gelandet und die Stadt ist ja nun sehr viel bombardiert worden. Und in dem Haus, was eins der ersten war in unserer Straße, das wieder aufgebaut wurde, hatten wir als Nachbarn im Grunde nur Trümmergrundstücke. Das war für uns als Kinder zwar nicht so gedacht, aber der Spielplatz, bei dem wir uns am meisten aufhielten.
Ja, ist ja spannend für Kinder, gerade in dem Alter, wenn da irgendwo noch so Ruinen sind und man kann Verstecken spielen wahrscheinlich. Mhm. War das vielleicht auch ein Grund, dann irgendwann zu sagen, wenn man älter wird und vielleicht vorhat zu studieren, weil man das alles mitbekommen hat, die Wirren des Krieges, vielleicht ich möchte Menschen helfen und mich vielleicht deswegen mit Medizin beschäftigen?
Oh, das kann ich nicht sagen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich da noch nicht dran gedacht. Das war ja immerhin noch zunächst die Grundschulzeit, ein bisschen noch, und dann ging ich erstmal ins Gymnasium. Dann bildet sich ja so nach und nach erstmal der Berufswunsch und da habe ich auch viele andere Sachen erstmal gehabt, bevor ich also mich dem medizinischen Sektor zuwendete.
Und das Ganze hat in Düsseldorf stattgefunden auch?
Das hat in Düsseldorf stattgefunden.
Ah, ja. Also auch studiert in Düsseldorf?
Nein, das ging damals noch nicht. Ich habe in Erlangen und in Münster studiert.
Ah ja. Mhm. Und dann irgendwann, nachdem das Studium zu Ende war, dann direkt hier nach Dortmund gekommen?
Oder? Nein, auch nicht. Nein, dann habe ich erstmal zunächst, als das Studium zu Ende war, das war damals noch so, das Kandidatenjahr gemacht in Düsseldorf, bis man die Approbation erhalten hat als Apotheker, das heißt selbstständig als Apotheker arbeiten kann, habe ich in Düsseldorf verbracht und wollte auch dann mich irgendwann selbstständig machen, habe danach gesucht und so lange habe ich halt in Düsseldorf gearbeitet.
War das denn von vornherein klar, dass als zu dem Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, so ich habe jetzt mein Abitur gemacht, ich möchte jetzt studieren, war da sofort klar, ich möchte Apotheker werden?
Nein, eigentlich nicht. Nee. Nein, ich hatte mich da eigentlich mehr der Medizin zugewandt und wollte zunächst mal Arzt werden. Nur ich komme auch nicht aus so sehr reichen Verhältnissen und in der Nachkriegszeit war das Geld ja auch knapp, war das Medizinstudium relativ lange und teuer, konnte ich mir nicht leisten und habe dann durch einen Zufall, wir hatten Kontakt zu einem Arzneimittelgroßhandel, habe ich dann auch die Pharmazie gesehen, habe mich da dann drum gekümmert und es war damals das Studium noch so, dass man zunächst 2 Jahre Praktikum machen musste und dann ein Vorexamen. Dieses Praktikum machte man in einer Apotheke und gleichzeitig noch Unterricht. Und das konnte ich alles in Düsseldorf zu Hause machen, weil Pharmazie konnte man in Düsseldorf nicht studieren zu dieser Zeit. Und insofern habe ich dann also gesagt, dann studiere ich Pharmazie. Das ist dann die ersten 4 Semester quasi, ist dann wesentlich preiswerter. Und dann gehe ich erst zur Uni. Das war dann besser zu finanzieren.
Preiswerter ist mir jetzt nicht so richtig bewusst.
Ja,
wenn man Medizinstudium erfordert, dass man vielleicht einen größeren finanziellen Background hat. Warum?
Das Studium ist erstens länger gewesen.
Ah ja, okay.
Na, das muss man also auch außerhalb finanzieren mit Studien, mit Zimmer und Unterbringung und allem Möglichen. Insofern war das schon teurer, ne? Und auch dann die klinischen Semester noch anschließend. Hätte ich sehr gerne gemacht, leider hat es nicht gereicht und ich musste dann eben umsatteln, bin aber auch mit meinem Beruf, den ich ergriffen habe, sehr zufrieden, weil ich auch in der Zeit, in der ich beruflich tätig war, sehr viel auch mit Medizin zu tun hatte Und das hat sich dann schon ergeben, dass ich also da nicht unzufrieden bin mit meinem Beruf.
Ich selbst kenne Apotheke eigentlich nur, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt, kriege mein Rezept in die Hand gedrückt, gehe dann dahin, da steht der Mann im Kittel, gehe rein, der öffnet die Tür, ist meistens freundlich und gut gelaunt. Es ist nie immer irgendwie richtig voll in so einer Apotheke, man muss also nicht lange anstehen, man wird höflich behandelt, dann dreht er sich rum, heutzutage guckt er in den Computer, früher hatte das gar nicht gemacht, irgendwelche Karteikästen durchgewühlt, verschwindet in den Regalen, kommt wieder und bringt mir was wieder und dann gehe ich nach Hause. Aber ein Apotheker an sich ist doch eine ganze Menge mehr, ne?
Das kann man wohl sagen. Der Apotheker ist ein Beruf, der in vielen Sparten tätig ist. Das meiste und was auch der Laie kennt, ist natürlich der Apotheker in der Apotheke, in der er die Patienten mit den Medikamenten versorgt, die der Arzt verschrieben hat, beziehungsweise auch andere Medikamente, die der Apotheker so dem Patienten verkauft, nachdem er gehört hat, was er für Beschwerden hat und der nicht zum Arzt gegangen ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sparten, in denen man tätig sein kann. Ich sage jetzt einfach mal große Gebiete, Krankenhausapotheke, Industrieapotheker in der Herstellung. Das sind also Gebiete. Ich selbst habe auch, nachdem ich meine Approbation hatte und in einer Apotheke oder mit zwei Apotheken als Angestellter gearbeitet hatte, bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, machte dort meinen Wehrdienst, der damals noch 18 Monate betrug. Und habe in dieser Zeit als Wehrapotheker war ich tätig auf verschiedenen Gebieten. Zunächst mal, das war so eine Versorgungsstelle, ähnlich wie im Großhandel. Ja. Und dann nachher bin ich dann nach Bonn berufen worden in Sanitätsamt, also die höchste Schaltstelle für Pharmazie und für Medizin in der Bundeswehr. Und habe dort dann als Referent gearbeitet, bis ich dann ausgeschieden bin.
Da war die Bundeswehrzeit ja eigentlich was Positives eher. Viele junge Leute sagen ja, ich habe da nur im Graben gelegen und musste Löcher schaufeln und wir mussten da hin und her laufen.
Nee, sowas habe ich nicht gemacht. Also ich habe auch natürlich eine Grundausbildung gemacht, Das ist klar, da bin ich auch im Dreck rumgekrochen. Aber dann war ich, wie gesagt, so wie im Großhandel. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter gehabt und die Apotheker waren dann die Verantwortlichen für das, was rausging. Und dann in der Sanitätsamt, wo ich tätig war, dort fielen ja große Entscheidungen. Ich hatte ein Dezernat, wo die Prüfung von Arzneimitteln stattfand, In der Bundeswehr ist es so, dass nicht alle Medikamente, die es im Handel gibt, zigtausende, versorgt werden, sondern man strukturiert das dort, dass man im Grunde so mit etwa 200 bis 250 Medikamenten auskommt, die für die Wehrpflichtchen, also für jüngere Soldaten, vollkommen ausreichen. Und dieses Sortiment muss natürlich auch überarbeitet werden. Diese Aufgabe hatte ich, dass man gesagt hat, das sind alte Medikamente, die werden nicht mehr gebraucht, die können wir aus dieser Versorgung rausnehmen. Und andere Medikamente werden vorgeschlagen, wieder aufzunehmen in diese Versorgung. Nicht? Das war dann beim höchsten Schaltstelle in der Bundeswehr, die das dann entschieden haben, im Generalstab. Und das habe ich alles vorbereitet. Und dann auch eben, was gelagert wird. Es werden zum Beispiel für Kriegsfälle oder für Ernstfälle, wo, sagen wir mal, viele Infusionen gebraucht werden zum Beispiel. Oder es wird mit Nervengas angegriffen. Dann muss man natürlich sehr viele Sachen haben oder Verbandstoffe. Die werden in großen Mengen eingelagert in verschiedenen Stellen. Und die müssen natürlich auch mal überprüft werden.
Ne? Hört sich alles ziemlich spannend an.
Ja,
es ist so, eine erfolgreiche Zeit dann in der Bundeswehr.
Ja, ne? Ja. Sie kennen ja sicher die Arzneimittel, da steht ein Verfalldatum drauf, so auch ganz normal. Und so werden auch die Sachen bei der Bundeswehr geliefert, die werden allerdings über Verträge geliefert. Dann ist auch eine Garantiezeit. Und dort ist es dann so, dass die kurz vor Ablauf dieser Garantiezeit überprüft werden. Es gibt verschiedene medizinische Untersuchungsstellen, chemische Untersuchungsstellen in der Bundeswehr. In diesen Stellen wird dann untersucht, ob die Medikamente noch vollwertig sind oder nicht. Wenn sie vollwertig sind, bleiben sie weiter eingelagert, können ja noch weiter verwendet werden. Sind sie nicht mehr gebrauchsfähig, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dann muss die Industrie diese Medikamente umtauschen, weil die Gewährleistung ja noch nicht abgelaufen ist, so wie bei einer anderen Garantieangelegenheit. Und diese Medikamente werden zum Teil länger eingelagert, nicht? Die haben vielleicht einen Grund, eine Haltbarkeit von 5 Jahren. Das kann aber durchaus sein, dass die dann 10, 15 Jahre gelagert werden. Insbesondere isotonische Kochsalzlösungen, die ja steril hergestellt werden, ja, in Flaschen. Die halten sich ja, wenn man die nicht öffnet, halten sie sich ja ewig lange.
Das ist ja nur Salzwasser, ne? Sobald von außen nichts dran kommt.
Ja, die werden halt immer wieder untersucht. Ja. Und solange die voll verwendungsfähig sind, bleiben die da drin, damit das nicht so teuer wird. Wenn die dann später verfallen sind und muss man wieder Neues versorgen, muss man wieder neu einkaufen.
Ja. Wenn man jetzt nach dem Studium sagt, ich möchte gerne direkt vor Ort mit einem Kunden auch zu tun haben oder ich wähle den Weg, ich gehe vielleicht in die Industrie, was ja auch möglich ist. Mhm. Wo ist denn dann der Punkt? Also ist das eine persönliche Einstellungssache gewesen, wo Sie gesagt haben, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch lieber mit dem Kunden, also mit dem Endkunden Kontakt haben, in der Apotheke vor Ort und nicht irgendwie im Büro sitzen und nur Medikamente entwickeln?
Das ist eine persönliche Entscheidung, also zumindest jetzt noch, wofür man sich entscheidet, ob man in die Apotheke geht, ob man in die Krankenhausapotheke geht, ob man in die Industrie geht, Herstellungsleiter, Kontrollleiter oder so etwas. Das entscheidet man rein persönlich. Es gibt Bestrebungen, dass man das Studium entsprechend anpassen will, dass man sagt, so, wir machen jetzt ein Grundstudium und dann geht es in die verschiedenen Richtungen, sodass also dann vielleicht eine Ausbildung für die Apotheke kommt und für die Industrie, weil da doch die Anforderungen unterschiedlich sind. Aber bisher ist immer noch die Studienlage so, dass jeder Apotheker alles da machen kann, dass er die Ausbildung dafür auch hat.
Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht jetzt Lust hat, vielleicht sagt, oh, ich höre gerade zu, Eldoradio ein bisschen und ich höre was über Apotheker und ich habe jetzt irgendwas gemacht mit Medizin und finde das interessant, kann ich das eigentlich hier auch in der Nähe noch studieren? Also gibt es das in Münster noch, wo Sie es gemacht haben?
Ja, das ist in Münster gibt es das noch, das gibt es auch in Bochum inzwischen, gibt es auch in Düsseldorf inzwischen. Also es gibt also mehrere Studienorte
jetzt. Im Studium, da macht man doch sicherlich nicht nur pure Theorie, sondern dann fängt man auch an, letztendlich Medikamente zu mixen, zu konditionieren. Wie nennt man das genau? Wenn man sowas zusammenstellt?
Ja, herstellen. Nicht?
Herstellen, ganz klassisch. Ja. Ne?
Ja. In der Apotheke gibt es so Einzelanfertigungen für einen Patienten, wenn der Arzt irgendwas aufgeschrieben hat, eine Salbe beispielsweise, dann ist das eine Rezeptur, eine sogenannte Rezeptur.
Da gibt der Arzt aber dann vor, die und die Bestandteile sollen da rein und der Apotheker stellt es her.
Der stellt es dann her,
Weil es nicht gelagert werden kann, dieses Medikament? Oder warum
macht man das dann frisch? Ja, weil es das in dieser Zusammensetzung eventuell gar nicht gibt.
Der Arzt also will es dann. Die Wirkstoffe sind dementsprechend anders und das kann man nicht am freien Markt kriegen, deswegen wird es dann hergestellt.
Die sind nicht so her. Oder das ist also manchmal auch eine andere Stärke als das, was im Handel ist, dass der Arzt das nicht so stark haben will oder stärker haben will. Mhm, das kann also durchaus sein, nicht? Oder zum Beispiel, wir haben jetzt in der Apotheke kleine Kinder, die also eine ganz schwere Krankheit haben und die hochwirksame Substanzen bekommen müssen, die es eben in dieser Dosierung nicht gibt. Und die werden dann als Kapseln hergestellt, sodass die Eltern dann eben immer die entsprechende Stärke den Kindern geben können.
Und das ist dann auch die Praxis, die man im Studium dann tatsächlich auch beigebracht bekommt und dann selbst auch die ganzen Sachen ausprobieren. Ne?
Ja, Sie fragten eben, das Studium ist im Grunde zweigegliedert. Einmal, wie das ein normaler Student kennt, mit Vorlesungen, die man hören muss und Praktika und Seminaren. Aber einen ganz großen Teil am Laufe des Tages nimmt die Labortätigkeit ein. Das heißt also, der Apotheker, der muss jetzt zunächst mal analysieren, das heißt also feststellen, was sind das für Substanzen, die ich da habe, muss die quantitativ und qualitativ untersuchen, zunächst im anorganischen Bereich, später auch im organischen Bereich. Dann muss er Medikamente herstellen und so weiter. Das ist also Harnuntersuchungen machen und sowas.
Im Studium hat man dann die Medikamente hergestellt und anschließend analysiert man vielleicht auch die Wirkungsweise. Gab es irgendwelche, ich nenne es jetzt mal einfach mal Tests, an den eigenen Studenten?
Nein,
dass man jetzt sagt zum Beispiel, wir machen jetzt eine Creme, weiß ich nicht, die gegen Hautrötung sein soll und du hast jetzt zufällig eine Hautrötung, dass man das auch mal ausprobiert praktisch?
Nein, das wird nicht gemacht.
Ach so, also nur alles analysiert anschließend, ob auch die Zusammensetzung so ist, wie denn, und das macht der Professor dann mit einem.
Ja. Und dann gibt es natürlich auch Fremdfächer, also Botanik, Physik und sowas alles, Bakteriologie, solche Sachen muss der Apotheker auch machen, der Angehende. Das sind also
ich denke auch Pflanzenkunde.
Auch, ja klar. Ja,
sicher,
ja.
Viele von den
Botanik
Stoffen
zunächst
halt und dann aus der Pflanzenwelt kommen, nicht?
Die das nennt als Wirkstoff dann
eingesetzt werden.
Das nennt man dann Pharmakognosie, also die Wissenschaften von den Pflanzen. Die werden dann untersucht, die muss der Apotheker ja auch kennen. Wenn zum Beispiel Tees gemischt werden, wir müssen die auseinanderfriemeln können und müssen sagen können, das ist das, das ist das und das auch zum Teil quantitativ oder auch Pulver von Teedrogen, die pulverisiert sind, die muss man unter dem Mikroskop unterscheiden, muss sagen können, was da alles drin ist. Das gehört alles natürlich mit dazu zur Ausbildung.
Eine ganz spannende Sache. Wir hören ein kleines Stück Musik und dann im zweiten Teil gleich gehen wir nochmal direkt auf die Kundengespräche ein und auf die Wünsche und was die so alles machen und auf die Geschichte der Apotheker vielleicht.
Schrebergarten. Schrebergast. Schrebergarten. Schrebergast heute.
Heute zu Gast im Schrebergarten ist der Herr Rüdiger Paul. Er ist Apotheker und ist im Ruhestand, aber arbeitet immer noch ein bisschen in der Apotheke, hilft aus und hat im ersten Teil gerade des Gesprächs schon eine ganze Menge erzählt über das Studium, wie es angefangen hat damals in Düsseldorf. Und jetzt im zweiten Teil würde ich natürlich auch ganz gerne noch erfahren, wie das so ist, wenn man dann tatsächlich in der Apotheke hinterher arbeitet und den Kunden vor sich hat.
Ja, das ist natürlich am Anfang auch eine aufregende Angelegenheit, wie das im Grunde bei jedem ist, der das erste Mal selbstständig arbeitet. Nur ist es bei uns natürlich so gewesen durch das Praktikum, das ich schon 2 Jahre nach dem Abitur in der Apotheke gemacht habe und dort als Praktikant auch alle Arbeiten in der Apotheke, also die Abgabe von Arzneimitteln, die Herstellung von Arzneimitteln, Prüfung von Arzneimitteln, alles machen durfte unter Aufsicht. Insofern war für mich das dann nach dem Studium nicht mehr ganz neu.
Man wird nicht ins kalte Wasser geworfen
an der Stelle,
weil halt ein Praktikum immer dabei ist beim Studium.
Ja gut, das ist heute nicht mehr. Heute ist das Studium anders aufgebaut. Da fängt man sofort an zu studieren und dann kommt Praktikum während des Studiums, kommt dann etwas dazu, aber nicht so lange. Und dann ist es natürlich am Ende des Studiums schon etwas schwieriger, dann reinzukommen.
Was mir jetzt auffällt, wenn ich jetzt, wir haben ja seit einigen Jahren ein neues wie soll man das nennen? Eine Änderung im Gesundheitssystem. Der Apotheker entscheidet vom Prinzip anhand des Rezeptes und dieses Computers vor ihm letztendlich, was kriege ich eigentlich für ein Medikament? Das ist mir zumindest aufgefallen. Der Arzt schreibt irgendwas auf, weil er vielleicht überhaupt keine Ahnung hat, was ich kriege. Gehe dann mit dem Rezept zur Apotheke und bekomme was ganz was anderes. Und dann werde ich immer darauf hingewiesen und vertröstet, dass das jetzt wohl das Gleiche wäre. Und ich verlasse mich dann natürlich auch darauf. Das ist eine ziemlich große Verantwortung, die man hat. Oder unterstützt die EDV, die man da hat, jetzt den Apotheker, der das rausgibt?
Ja, die EDV unterstützt. Im wahrsten Sinne des Wortes unterstützt. Der Apotheker ist natürlich der Verantwortliche und muss auch wissen, was er da macht. Wenn die EDV ihm was Falsches sagt, dann muss er das korrigieren. Dieses Ganze ist ein Gebiet, das hat sich im Laufe von vielen Jahren jetzt entwickelt, dass die Medikamentenpreise insgesamt von den Krankenkassen irgendwann mal bei 20 Milliarden waren und immer höher stiegen. Und dann hat man gesagt, welche Instrumente finden wir nun, um die Arzneimittelversorgung der Versicherten sicherzustellen und billiger zu machen. Und da gab es dann verschiedene Instrumente. Es gab mal Festbeträge, das heißt, es wurde dann für verschiedene Arzneimittelgruppen wurden Preise festgelegt. Bis dahin durfte abgegeben werden und darüber hinaus nicht. Das musste der Apotheker dann entscheiden. Und endete jetzt zuletzt in dem sogenannten Gesetz, das Rabattgesetz. Das ist das, was Sie eben gerade angesprochen haben, dass der Arzt irgendwas auf das Rezept draufschreibt und der Apotheker muss dann raussuchen, anhand der EDV auch, weil man das gar nicht im Kopf haben kann bei zigtausenden von Medikamenten. Der Patient bekommt jetzt nicht was anderes, kein anderes Medikament. Er bekommt schon dasselbe, was der Arzt aufgeschrieben hat, aber nach Wirkstoff.
Mhm. Wirkstoff aber vom anderen Menge, Hersteller
unter Umständen. Aber unter Umständen von einem anderen Hersteller. Und zwar deshalb, weil seit gut anderthalb Jahren dieses Rabattgesetz, oder sind es schon 2, kann auch 2,5 Jahre sein, das ist, wir arbeiten schon länger damit, dass die Krankenkassen mit den Herstellern Verträge schließen und die bekommen dann einen Betrag X. den kein Mensch kennt, der Top Secret ist.
Oh, hier.
Ja, der ist
das
Top
Secret. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also. Ja, den darf keiner wissen.
Aha.
Und der Apotheker ist dann verpflichtet, nur noch die Medikamente dieses Herstellers, also die Verträge geschlossen haben, darf er nur noch abgeben.
Das heißt, das passiert aber daraus, dass man kommt mit dem Medikament, also mit dem Rezept, mit dem Medikament drauf, und dann sieht der Apotheker, das ist die und die Krankenkasse. Und hat dann über die EDV dann dementsprechend die Vorgabe, die und die Krankenkasse hat mit dem und dem Pharmazieunternehmen einen Vertrag gemacht, wo man nicht weiß, der ist geheim halt, was Sie gerade gesagt haben, was da an Rabatten fließt. Ja. Und dann werden diese Medikamente ausgegeben. Mhm. Und das Ganze wird irgendwie kontrolliert oder ist das jetzt?
Ja, das wird kontrolliert, ja.
Vom Gesundheitsministerium irgendwie.
Nee, von den Krankenkassen
wird das. Das müsste doch irgendwann da festlegen, der dann sagt, zum Beispiel, wir machen jetzt die und die Verträge, und ich finde das Ganze ein bisschen seltsam jetzt.
Nee,
wenn man das so hinterfragt.
Das ist ein Gesetz, das vom Gesetzgeber beschlossen worden ist, ist aber in die Verantwortung in der Krankenkassen, in ihre Selbstverwaltung. Das ist ja im öffentlichen Dienst, ist das ja heute so, dass es da Selbstverwaltungen geben, in denen gesetzliche Grundlagen und sowas delegiert werden. Mhm. Und die Krankenkassen haben dann eben die Aufgaben, dass sie solche Sachen übernehmen und die kontrollieren das dann auch. Ob der Apotheker jetzt wirklich die Rabattartikel abgegeben hat.
Ja. Ne? Und das Medikament, was dann rausgegeben wird, das rechnet die Apotheke dann anschließend mit der Krankenkasse ab.
So ist es.
Und wenn er sich vertut und gibt was anderes raus, dann muss er die Differenz selbst bezahlen, weil er sich vertan hat unter Umständen?
Ja, dann muss er das unter Umständen, muss er die Differenz selbst bezahlen. Ja, aha, so ist das. Ja. Und in ganz schlimmen Fällen zieht die Krankenkasse sogar alles ab, dass der Apotheker dann überhaupt nichts bekommt. Das kann auch passieren.
Aha. Jetzt habe ich natürlich auch schon mal das Problem gehabt, wenn ich in die Apotheke gehe und das Medikament ist gar nicht da. Dann geht das relativ fix, dann ist das in kürzester Zeit da und in 2-3 Stunden steht entweder jemand ganz Nettes von der Apotheke vor meiner Haustür, bringt mir das sogar, oder ich hole es eben wieder ab. Wie funktioniert denn dieses System eigentlich?
Ja, das ist so, dass die Apotheken einen sehr großen Anteil von Medikamenten vorrätig haben. Das ist also wohl keine Apotheke, die weniger als 10.000 Medikamente vorrätig hat. Kann damit normalerweise alles beliefern. Wenn jetzt aber etwas aufgeschrieben ist in einer anderen Stärke, anderen Größe oder eben ein Medikament, was nicht vorrätig ist, dann kann der Apotheker das mit seinen normalen Bestellungen beim Großhandel bestellen. Und die Großhandlungen, die liefern mehrmals am Tag aus.
Aha, das heißt also, es gibt irgendwo ein Depot, wo der Großhandel die Medikamente regional irgendwo lagert und von da aus wird dann von der Apotheke kurz wahrscheinlich telefoniert oder per E-Mail mittlerweile.
Das geht heute alles über Computer inzwischen.
Ja. Ah, ja. Und dann kommt jemand, bringt das zur Apotheke und die Apotheke verteilt dann das Medikament weiter.
So ist es, ja.
So funktioniert das also.
Früher haben wir das alles mit der Hand gemacht und später mit Lochkärtchen. Heute läuft alles über EDV. Alles, was man abgibt, gibt man sofort in die EDV ein. Wenn man was nachbestellen muss, geht auch sofort in die EDV. Und man kann dann sofort auch bei der Bestellung vom Großhandel Rückmeldung bekommen, ob es vorrätig ist oder nicht. Beziehungsweise, wenn es dringende Sachen ist, testen wir das über Computer auch sofort, wenn der Patient noch vor uns steht, ob das lieferbar ist oder nicht bei den Großhandlungen. Und dann können wir sagen, jawohl, das ist lieferbar, ist dann und dann da.
Was mich so ein bisschen wundert, ist, wenn man schon mal im europäischen oder im außereuropäischen Ausland war und mal ein Medikament gebraucht hat, dann ist das in der Regel viel, viel günstiger als in Deutschland. Wie setzt sich denn sowas eigentlich zusammen? Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, es wird in jedem Land frei kalkuliert. Und wir haben ja im Ausland zum Teil wesentlich billigere Arbeitskräfte als in Deutschland. Das fließt natürlich einmal dort ein. Zum anderen ist es aber auch so, dass multinationale Konzerne ja in allen möglichen Ländern ihre Ware abgeben. Und es gibt Länder, die orientieren sich an den deutschen Preisen.
Aha.
Und wenn die in Deutschland hoch sind, dann sind die auch im Ausland dann entsprechend höher. Würde jetzt in Deutschland gesenkt werden, dann müssten diese auch im Ausland senken. Mhm. Das ist ein ganz merkwürdiger Mechanismus, aber der ist so.
Ich habe schon mal eine Creme gekauft irgendwo bei uns und habe ich die gleiche Creme in Frankreich gekauft. Die kostete 2 Euro und hier kostet sie 10.
Ja.
Wo ich mich dann gefragt habe, wie kann denn das sein? Das ist irgendwie seltsam.
Ja,
gleicher Hersteller, gleiche Creme, fand ich sehr, sehr seltsam.
Ja, das wird dann hier in Deutschland vom Hersteller an Großhandel schon wesentlich teurer abgegeben, als es im Endverkaufspreis im Ausland gekostet.
Mhm. Also ist das keine gesetzliche Vorgabe, die dahinter steckt, dass man sagt, man möchte jetzt das künstlich nach oben?
Nein.
Nee, das hätte die Industrie, die uns dann vom Prinzip in die Tasche greift.
Normalerweise kann die Industrie ja frei kalkulieren, ihre Preise. Ja, was natürlich früher so war, inzwischen hat sich da auch ein bisschen dran geändert, weil die Industrie, nachdem die Generika, also die nachgemachten Medikamente kamen, wenn das Patent abgelaufen war, haben die dann von ihren Originalpräparaten nicht mehr so viel nehmen können, sonst waren sie weg vom Fenster. Dann haben die natürlich die Medikamente, die sie neu entwickelt haben, auf den Markt gebracht, die haben dann da zugeschlagen, haben da wesentlich höhere Preise angewandt. Ja. Und das hat man natürlich auch jetzt beim Gesetzgeber und bei den Krankenkassen erkannt und hat dann die ganzen Medikamente in verschiedene Wirkstoffgruppen eingeordnet und dann hat man gesagt, wir bezahlen nur noch bis zu diesem Festbetrag und wenn da jetzt auch was Neues kommt, das kann allenfalls, wenn es wirklich was bahnbrechend Neues ist, also beispielsweise, es hat jetzt jemand ein Medikament erfunden gegen Krebs, was wirklich Krebs heilt, ja gut, dann ist man da etwas großzügiger, dass er da auch einen größeren Preis nehmen kann, weil auch in der Entwicklung ja nun unheimlich viel Geld eingeflossen ist, damit er auch eine reelle Chance hat, das wieder reinzuholen. Aber ansonsten ist dann schon eine gewisse Regel durch diese Festbeträge gegeben, sodass das Ausufern von Preisen nach oben verhindert wird.
Hat das was mit dieser roten Liste zu tun, die ich schon mal beim Arzt gesehen habe? Irgendwie gibt es so ein Buch, da stehen verschiedene Sachen drin. So,
rote Liste ist eigentlich nur ein Vereinsregister.
Ah.
Ja, und zwar insofern, dass dort die Medikamente der Hersteller verzeichnet sind, die in dem Bund der roten Liste sich vereinigen.
Ah, es gibt auch noch so eine andere Art Bibel für Ärzte und Apotheker, wo dann ja, im Prinzip drinsteht, wer stellt was her und an welcher Stelle.
Früher waren alle darin verzeichnet, heute ist die Auswahl anders. Es haben sich einige Hersteller haben sich dort rausgemacht, die sind da nicht mehr verzeichnet. Und aber alle, die da Mitglied sind im Grunde, von denen die Medikamente werden in der roten Liste gelistet.
Wenn man jetzt wie Sie so viele Jahre auch tatsächlich im Berufsleben stand, dann kann ich mir vorstellen, in den ganzen vielen Jahrzehnten hat sich ordentlich was verändert. Also nicht nur von den ganzen Abrechnungsmodalitäten, sondern auch immer wieder gibt es natürlich Entwicklungen in der Medizin und man muss immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wenn man jetzt einmal studiert hat, das gelernt hat, dann kann ich mir vorstellen, ist es schwer vielleicht, immer am Ball zu bleiben. Wie macht man das als Apotheker eigentlich?
Indem man sich ständig fortbildet.
Da gibt es also tatsächlich Fortbildungen für Apotheker, dann auch von der Industrie kommen oder vom Land oder vom Bund? Oder?
Nein, ich muss sagen, in der Regel werden die von der Apothekerkammer organisiert. Mhm. Nicht, da werden richtig Spezialisten werden da eingeladen, die Vorträge halten, die sowas also machen und die Apotheker sind gehalten, sich da weiterzubilden. Nicht nur darüber, sondern auch natürlich, jede Woche haben wir eine neue pharmazeutische Zeitung, in der Veröffentlichungen sind über neue Medikamente, was es so alles gibt. Da muss man sich informieren, also und Kammerrund schreiben, muss man sich informieren.
Mhm. Und wird das Ganze kontrolliert dann über die Jahre hinweg? Also sowas Ähnliches wie man jetzt fährt mit dem Führerschein. Das heißt, also ich mache das einmal, habe das gelernt und es entwickelt sich immer weiter. Und gibt es irgendeine staatliche Organisation, die das kontrolliert? Oder muss man sich da einfach darauf verlassen, dass der Apotheker das dann tatsächlich das auch macht
ist,
alles?
Das ist schon immer gewesen, dass sich der Apotheker immer weiterbilden musste, fortbilden musste. Ist jetzt aber in den letzten Jahren insofern forciert worden, dass jeder mehr oder weniger gehalten ist, sich auch da fortzubilden. Es gibt da richtige Vorschriften, wo man dann Punkte erwerben kann und wenn man dann innerhalb von zwei Jahren dann die entsprechenden Punkte erworben, kriegt man ein Zertifikat dafür.
Ah, ja.
Ist im Moment noch freiwillig, aber es ist davon auszugehen, dass es auch irgendwann bald Pflicht wird, dass sich also ja jeder weiterbilden muss. Darüber hinaus gibt's natürlich auch noch andere Möglichkeiten der Weiter- und Fortbildung. Es gibt ja auch Fachapotheker, wie das bei den Ärzten ist, wie Internist, Chirurg und so weiter. Sowas gibt es natürlich auch bei den Apothekern. Das kann man auch erwerben, muss man mehrere Jahre also in dem Bereich auch tätig sein, muss Prüfungen ablegen, um das dann zu haben.
Ja, jetzt ist es ja mittlerweile auch so, seit einigen Jahren durch das Internet verkaufen ja auch ganz viele Medikamente, wobei natürlich da auch einige schwarze Schafe sicherlich bei sind. Ist das eigentlich eine vertrauenswürdige Sache, wenn ich jetzt irgendwo eine Apotheke habe? Oder würden Sie jetzt aus der Erfahrung raus sagen, lasst lieber besser die Hände davon. Wenn man sowas hat, dann geht lieber zum Apotheker deines Vertrauens und kauft das vor Ort.
Ja. Man wird mir vielleicht jetzt als Apotheker unterstellen, dass ich da natürlich private Interessen hätte oder sowas. Gut, ich betreibe keine Apotheke, aber werde ja auch dadurch finanziert. Nein, es ist aber so. Also ich kann eigentlich nur vor diesen Internetapotheken warnen. Es ist erwiesenermaßen, gibt es da sehr viel gefälschte Medikamente, insbesondere in so Produkten, Viagra zur Potenzsteigerung und so weiter. Da sind also zum Teil Medikamente im Handel, die zwar vielleicht nicht gesundheitsschädlich sind, aber die keinen Wirkstoff enthalten. Mhm. Und es gibt auch andere Medikamente, die dann eben nicht unter der Kontrolle, wie sie hier in Deutschland ist, hergestellt werden, sondern unter lascheren Bedingungen mit Nebenwirkungen oder vielleicht nicht in der richtigen Stärke. Also da ist durch Untersuchungen bewiesen worden, dass es da sehr viel Schund gibt und ich kann da eigentlich nur warnen. Es war bis jetzt auch so, bis vor ein paar Tagen, dass unter Umständen bei dem Liefern durch die Internetapotheke ein Vorteil war, auch aus Holland, wo man Rezepte hingeschickt hat, weil die dann Rabatt gegeben haben und die Preise billiger gemacht haben. Das ist jetzt durch ein Gerichtsurteil von, das ist jetzt erst ein paar Tage alt, ist festgestellt worden, dass bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, also auf Rezept, die internationale Apotheke in Holland oder sonst wo im Internet alle dieselben Preise nehmen müssen, wie das hier in Deutschland üblich ist. Die Preise sind ja festgelegt für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Das hat auch den Sinn, dass darüber nicht ein Wettbewerb stattfinden soll, sondern dass der Patient vernünftig beraten wird und dass das von dem Finanziellen abgekoppelt ist und so also eine größere Sicherheit für den Patienten besteht.
Ich persönlich würde das ja eigentlich auch nicht machen.
Ja, also man kann nur abraten, das ist also wirklich, es hat auch keine große Bedeutung. Also das ist nur im ganz, ganz kleinen Prozentsatz, wo die Medikamente dort besorgt werden, das ist nicht viel.
Was mir aufgefallen ist zum Beispiel, wenn man in den USA unterwegs ist, da wird das Ganze ganz irgendwie anders gehandhabt. Da gibt es also auch Apotheken, heißen dort Drugstores und befinden sich teilweise in Supermärkten, wo ich dann selber so irgendwo immer so gedacht habe, okay, bei uns in Deutschland ist das ganz anders aufgebaut und da habe ich auch niemanden gesehen, der ein Rezept hatte, sondern die Leute sind alle einfach so irgendwie dahingegangen und haben was gekauft.
Na, die kriegen auch Rezepte zum Teil, aber es ist tatsächlich so in Amerika, dass die Apotheke, das ist also dann irgendwo im Drugstore in der Ecke, Prescriptions, ja, das sind also die Verschreibungen, die dort gehandelt werden und die werden zum Teil aus großen Packungen auch ausgefüllt und so weiter. Das ist dort anders organisiert als in Deutschland, obwohl auch diese amerikanische Art bei uns also hier auch schon erheblich durchgeschlagen hat in Deutschland.
Tatsächlich.
Oh. Ich habe noch in der Zeit angefangen, da gab es noch richtig Apotheken wie früher, wo also wirklich die Apotheke war groß und das Nebensortiment mit wie Drugstore und sowas, das gab es kaum. Dann kamen später die ersten Apotheken, wo man dann auch in die Apotheke reinging und erstmal in einen Supermarkt gestanden hat für Zahnpasten und sonst was. Und dann irgendwo hinten war dann die Apotheke, wo die Rezepte eingelöst wurden. Und dieser Weg, der ist also heute, wenn Sie mal in die Stadt gehen und sich die Apotheken angucken, Sie werden sehen, dass Sie vorne hauptsächlich auch so Nebensortiment haben, ob das ein Kosmetika sind, Zahnpasten und sonst was, steht dort wesentlich mehr, als das früher mal war.
Ich kann mir vorstellen, dass man damit eine ganze Menge Geld verdient. Das ist ja auch das Prinzip, was die Tankstellen machen. Früher gab es da nur Benzin, heute kriege ich an der Tankstelle eigentlich alles und Benzin ist ja vom Prinzip nur das, wo derjenige, der Pächter ist von der Tankstelle, fast gar nichts mehr mit verdient. Ne?
Naja,
das denke ich mir jetzt bei den Apotheken leider dann auch mittlerweile so. Ne?
Ja, zum gewissen Teil. Nicht ganz so schlimm, wie es bei den Tankstellen ist, aber sag mal, das kann man auch so unterstellen, ja.
Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt in unserem Gespräch rausgefunden, dass es eine Sache ist, die natürlich viel Vertrauen letztendlich erfordert, auch vom Patienten an den Apotheker, und dass es eine ganz spannende Sache ist, die sie die ganzen Jahre lang gemacht haben. Haben sie sich jemals Gedanken gemacht darüber und gesagt vielleicht, war vielleicht doch nicht das Richtige, ich wollte eigentlich lieber Bäcker werden oder so, um vielleicht, oder war das tatsächlich dann Berufung?
Nee, das kann ich nicht sagen. Also, dass ich dann sicher, ich bin auch praktisch sehr gut veranlagt und mache auch viel praktische Sachen und könnte mir auch vorstellen, einen handwerklichen Beruf auszuüben, das ist also richtig. Aber dass ich jetzt gesagt habe, nee, ich habe jetzt was ganz Falsches gemacht, ich hätte doch lieber da Schreiner werden sollen oder so. Nee, das kann ich nicht sagen. Nein. Obwohl ich habe auch in meinem Berufsleben, habe ich auch mehrere Facetten des Berufes kennengelernt. Ich war nicht nur in der Apotheke, bin jetzt wieder am Schluss wieder in der Apotheke gelandet. Aber dadurch war das natürlich auch abwechslungsreich und vielschichtig.
Ja, war ein super spannendes Thema. Wir haben mal was kennengelernt über eine Berufsgruppe, die wir besser noch gar nicht im Schreber hatten. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und ein bisschen was erzählt haben.
Der hat was verschwiegen.
Was denn?
So ein Apotheker, der hat manchmal auch richtige Groupies.
Ach so?
Hm? Wusstest du das
noch nicht? Das wusste ich noch nicht, nein.
Da gibt es ältere Damen und so, die...
Ach so, okay.
Einfach mal vorbeikommen.
Das erzählen wir dann in der zweiten Stunde, wenn Herr Paul das Studio verlassen hat.
Den einfach, das gibt's ja manchmal, das ist, finde ich, ganz interessant, dass dann so Leute kommen und einfach Hallo sagen, weil sie einen Apotheker nett finden und so.
Ja gut, das gibt's wahrscheinlich in jedem Beruf.
Mhm. Ja, wenn du Schreibtischtäter bist, irgendwo in der
vielleicht
Werkstatt.
Auch. Nee, in der Werkstatt eher nicht, aber vielleicht im Amt.
Auch da kann das vorkommen,
ja. Da kann das vorkommen. Ja, schön, dass Sie Zeit hatten, heute Abend ein bisschen was zu erzählen über den Beruf des Apothekers. Ich fand es sehr spannend und ich hoffe, ihr da draußen fand es auch ganz gut.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Schrebergarten. Schrebergast heute.
Zu Gast heute war Herr Rüdiger Paul. Er ist Apotheker im Ruhestand mittlerweile. Und gleich geht's weiter hier im Schrebergarten auf Eldoradio.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.